20, die Verse 5 bis 8. Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da werde ich dem David einen gerechten Spross erwecken. Er wird als König regieren und weise handeln und wird Recht und Gerechtigkeit schaffen auf Erden. In seinen Tagen wird Juda gerettet werden und Israel sicher wohnen. Und das ist der Name, den man ihm geben wird. Der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Darum siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da wird man nicht mehr sagen, so wahr der Herr lebt, der die Kinder Israels aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat, sondern so wahr der Herr lebt, der den Samen des Hauses Israel aus dem Land des Nordens heraufgeführt und wiedergebracht hat und aus allen Ländern, wohin ich sie versprengt habe. Und sie sollen wohnen in ihrem Land. Lasst uns beten. O Herr, wir danken dir, dass du ein Gott bist, der seinem Volk Hoffnung und Treue gibt und Trost. Wir bitten, Herr, dass du uns mit diesem Trost und mit dieser Hoffnung erfüllst. Dass, wenn wir deine Worte betrachten, dass wir verstehen, woher diese Hoffnung, dieser Trost kommt. Und so bitten wir in Jesu Namen. Amen. Stellt euch vor, ihr habt einen Auftrag bekommen. Die Bundesregierung ist an euch herangetreten und hat gesagt, ich möchte, dass ihr das Land beobachtet und aufschreibt, was gut läuft und was nicht so gut läuft. Und am Ende, ihr habt ein paar Jahre Zeit, am Ende schreibt ihr einen Bericht, eine Analyse und schreibt auf, was läuft gut in diesem Land und was läuft nicht so gut in diesem Land. Und das war ungefähr die Situation, in die sich Jeremia befunden hat. Er hatte von Gott den Auftrag bekommen, den Willen Gottes zu predigen. Das Volk sollte von ihm hören, was es zu hören hatte. Und dabei musste er das Land beobachten. Er hat sich das Land angeschaut. Er hat gesehen, was geschieht. Er musste sehen, wie die Könige immer mehr gelogen und betrogen haben, immer korrupter wurden, wie sie sich gegen das Wort gestellt haben. Jeremia musste zusehen, wie das Volk sich immer mehr Götzen gesucht hat, andere Götter vom Herrn abbekommen ist, wie sie nicht mehr nach dem Willen Gottes gelebt haben und wie sie die Wahrheit Gottes abgelehnt haben. Und dann waren da noch die Priester. Diejenigen, die das Wort Gottes eigentlich lehren sollten, die dem Volk das Wort Gottes eigentlich beibringen sollten, das waren die, die das Volk verführt haben, die selbst in Sünde gelebt haben, die das Volk dazu gebracht haben, zu sündigen. Und Gott nennt sie in den Versen bevor unserem Predigttext falsche Hirten. Sie sollten sich um das Volk kümmern und sie geistlich versorgen, doch sie haben das Volk mit Lügen gefüttert, haben sie weggeführt von ihrem Gott und haben es zur Sünde geführt. Und ich denke, irgendwie können wir einen ähnlichen Bericht schreiben über unser Land, oder über unser Europa vielleicht. Das Vertrauen in die Politiker sinkt immer mehr. Man hat immer mehr den Eindruck, dass sie keine Verbindung zu dem Volk haben, das sie eigentlich regieren. Man liest immer mehr Umfragen, in denen man liest, wie unbeliebt die alteingesessenen Parteien werden. Und andere neue Parteien werden immer beliebter, die die entsprechenden Slogans haben. Und seit Jahrzehnten wissen wir, immer weniger Leute wissen, was sie wählen sollen. Und fragen sich, warum soll ich überhaupt noch wählen gehen? Und wenn wir auf uns schauen, dann sehen wir auch bei jedem Einzelnen die gleiche Neigung, die das Volk Israel hatte, die Neigung zum Falschen. Wir neigen dazu, zu sündigen. Na, lasst uns ehrlich sein. Wie oft fragt ihr euch in eurem Alltag, ist das jetzt der Wille Gottes? Ist es das, was Gott will, dass ich jetzt tue, oder sollte ich es lieber nicht tun? Wie Gottes Volk damals neigen wir oft genau das zu tun, was wir eigentlich nicht tun sollten. Wir sündigen. Und wie oft werden wir dazu verleitet von anderen? Vielleicht nicht die Priester, aber vielleicht Stars, Prominente, Menschen, die wir beeindruckend finden, Menschen, die etwas erreicht haben und wir versuchen, deren Lebensstil nachzuahmen. Wir wollen so sein wie sie. Vielleicht sehr belesene Menschen wie Philosophen oder Wissenschaftler, egal wer es ist. Am Ende sind es andere Menschen, die uns verführen und wir sind diejenigen, die am Ende sündigen. Weil wir das machen, was sie machen. Und das war die Situation damals, das ist die Situation heute. Wir haben uns als Menschen in keinster Weise verändert. Wir sind immer noch die gleichen Wesen. Wir haben die gleichen Probleme, sowohl politisch wie auch persönlich. Und die gleichen Probleme, die Jeremia gesehen hat. Doch Jeremia gibt uns Hoffnung. Hoffnung. Und das ist die Hoffnung, die wir heute betrachten wollen. Die Hoffnung, die wir in diesen Versen sehen. Gott verspricht, dass er sich um das Problem, das das Volk hatte, kümmern wird. Er wird das Problem lösen. Und wir werden als erstes die Lösung für das Volk Israel betrachten und dann sehen, wie diese Lösung am Ende auch die Lösung für uns im 21. Jahrhundert ist. Und die Lösung ist am Ende dieser König, den Gott versprochen hat. Er sagt, es kommt ein König, der weise handelt. Das ist der Titel heute, ein weiser König. Lass uns mit dem ersten Punkt anfangen, den wir betrachten wollen, Gottes König. Betrachten Gottes König. In Vers 5 verspricht Gott, dass er einen Spross Davids erwecken wird. Ein Spross ist im Prinzip eine kleine Pflanze. Wenn man einen Samen in die Erde pflanzt und man gießt und es gibt genug Sonne und genug Nährstoffe, dann sieht man irgendwann kleine Blätter, die aus dem Boden springen. Das ist ein Spross, das Erste, was man sieht von einer Pflanze. Gott verspricht seinem Volk also nicht irgendwas Riesiges, irgendwas Großartiges, sondern etwas Kleines. Ein Spross, etwas, was aufspringt und anfängt zu wachsen. Wir hätten immer gerne den großen, mächtigen Kriegsheld, der einmal kommt und einmal durchwischt und dann ist alles erledigt. Aber was Gott hier verspricht, ist ein Nachkomme Davids, ein kleiner Spross, der am Ende als König regieren wird. David war der zweite König, den Israel je hatte und der vielleicht beste König, den Israel hatte. Und alle Nachkommen waren Davids Nachkommen. Alle Nachkommen haben in irgendeiner Weise von David abgestammt. Salomo zum Beispiel und dann alle Könige im Nordreich, alle Könige im Südreich waren am Ende Davids Nachkommen. Und so soll auch dieser König sein, der kommt. Er ist ein Nachkomme Davids. Gott sagt, ich werde einen Spross erwecken. Einen Spross, den er am Ende zum König macht, der am Ende regieren wird. Und Gott sagt hier in diesen Versen, er sagt, es wird ein König sein, der weise handelt. Der weise handelt. Und das Problem ist, dass wir weise oft im Sinne von clever oder geschickt verstehen. Wenn jemand ein Problem hat und die Lösung findet, dann ist das, der ist weise, der ist clever, der hat das Problem lösen können. Doch in der Bibel hat Weisheit eine andere Bedeutung. Weise bedeutet nach dem Wort Gottes handeln und leben. Weise im Wort Gottes bedeutet, ich verstehe das Gesetz Gottes und ich verstehe, wie ich dieses Gesetz in dieser Situation anwenden kann. Das ist Weisheit. Und so soll der König handeln. Er soll nicht clever sein, er soll nicht geschickt sein, sondern er soll jemand sein, der das Wort Gottes versteht und dieses Wort anwendet. In jeder Lebenssituation. Und genau das ist das, was das Volk gebraucht hat, oder nicht? Jemanden, der ihnen nicht nur das Wort Gottes beibringt, sondern der ihnen zeigt, wie man das Wort Gottes nutzt, wie man es umsetzt, wie man danach lebt. Der König Gottes wird also weise handeln. Und dann heißt es, und er wird Recht und Gerechtigkeit schaffen. Er wird dafür sorgen, dass das Gesetz Gottes eingehalten wird. Er wird dafür sorgen, dass der Wille Gottes getan wird. Das Böse, die Sünde musste bestraft werden, weil er für Recht sorgt. All der Lug und Betrug, der bis jetzt geherrscht hat, wurde abgeschafft werden. Er wird für Gerechtigkeit sorgen und kämpfen. Er wird dafür sorgen, dass niemand mehr benachteiligt wird. Keiner sollte mehr ohne Grund bestraft werden. Der Arme und Elende sollte nicht mehr unterdrückt werden. Und keiner, der Unrecht getan hat, sollte der Strafe entgehen. Es ist interessant, was für Worte hier gewählt sind, weil das sind die Dinge, über die sich David ständig beschwert hat in dem Psalmen. Der Gottlose, der Ungerechte blüht auf und der Gottesfürchtige, der Elende wird unterdrückt. Aber ein Nachkomme Davids wird dieses Problem lösen. Er wird in Gerechtigkeit herrschen. Und dann achtet darauf, was Jeremia genau sagt oder was Gott hier sagt. Er sagt, er wird Recht und Gerechtigkeit schaffen auf Erden. Auf Erden. Es geht also nicht nur um Israel, es geht um die Erde. Gottes König wird kommen und Gerechtigkeit schaffen auf Erden. Das heißt, eine Sache in Israel, aber was ist mit allen anderen Völkern? Dort soll Gerechtigkeit und Recht herrschen. Es wird keine Ungerechtigkeit mehr geben. Das ist das Versprechen, was Gott gibt in diesen dunklen Stunden, in denen Israel war. Das Wunderbare ist, dass wir wissen dürfen, wer dieser König ist. Dieser König ist Jesus Christus. Er ist der König, der gekommen ist. Es geht um den Mann, der uns im Neuen Testament vorgestellt ist. Und dieser König ist der Grund, warum wir Weihnachten feiern, warum wir uns jedes Jahr neu daran erinnern, dass er Mensch geworden ist, dass er geboren worden ist. Als Jesus geboren wurde, war es eindeutig, dass er der versprochene König ist. Es kamen Wissenschaftler aus anderen Ländern nach Israel und haben gesagt, wir wissen, der neue König ist geboren, wo finden wir ihn? Und der regierende König hatte so viel Angst vor dem neuen König, dass er versucht hat, Jesus umzubringen, damit ja nicht sein Thron geklaut wird. Denn wir kennen die Geschichte, David wurde zum König gesalbt, lange bevor er den Thron eingenommen hatte, lange bevor Saul vom Thron geworfen ist. Und so hat Herodes versucht, seinen Thron zu sichern. Für jeden damals, der die Botschaft gehört hat, war klar, der junge Mann, der dort geboren worden ist, das ist der neue König. Das ist der verheißene König, den, auf den wir gewartet haben, der Spross Davids. Und er war nicht besonders. Er ist als Sohn eines Zimmermanns geboren worden. Sein erstes Bett war in einem Stall. Er wirkte zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich zerbrechlich. Ich meine, es war ein Kind. Jeder weiß, wie ein neugeborenes Baby aussieht. Und wie vorsichtig man es hochheben muss, damit man nichts zerbricht. Er war wie die kleinen Blätter, die durch einen Tritt quasi zerstört sein können. Aber dieser Spross ist Gottes König geworden. Das ist der versprochene König Gottes. Aber lasst uns im Text weitergehen und weiterschauen und eine zweite Sache betrachten. Wir haben den König gesehen und als zweites sehen wir Gottes Rettung. Er hat nicht nur diesen König versprochen, der kommt, sondern er hat mit diesem König eine Rettung für das Volk versprochen. In Vers 6 heißt es, in seinen Tagen wird Juda gerettet werden und Israel sicher wohnen. Und das ist der Name, den man ihm geben wird. Der Herr ist unsere Gerechtigkeit. In seinen Tagen, in den Tagen des neuen Königs, soll Juda gerettet werden. Israel soll sicher wohnen. Wovon musste Juda gerettet werden? Judas Problem war, und sie hatten es schon gesehen, dass sie nicht so gelebt haben, wie sie hätten leben sollen. Sie haben gegen Gott gesündigt. Und sie haben nicht nach Gottes Wort gehandelt. Und deshalb musste Gott sein Volk bestrafen. Das ist das, was uns die Bibel immer wieder sagt. Wer nicht nach dem Willen Gottes lebt, der muss von Gott bestraft werden. Früher oder später kommt das Gericht. Und das bedeutet, Israel und Juda werden in die babylonische Gefangenschaft ziehen. Das babylonische Reich wird kommen und wird sie einnehmen. Und dort werden sie als Sklaven verschleppt werden. Und dort werden sie leben müssen. In einem fremden Land, mit einer anderen Kultur, mit einer anderen Sprache, mit fremden Göttern. Und andere Könige werden über sie herrschen. Die Freiheit, die sie so genießen, dass sie tun können, was sie wollen, ist vorbei dann. Gottes Gericht ist über sie gekommen. Sie werden all ihren Besitz verlieren. Und Jeremia musste dem Volk ständig genau das verkünden. Er musste sagen, ihr sündigt gegen Gott und deswegen wird Gott euch bestrafen. Und genau davon, von dieser Strafe, müssen sie am Ende gerettet werden. Und diese Rettung wird kommen, sagt Gott, mit dem König, den er versprochen hat. Dieser König wird die Strafe von ihnen nehmen. Und das Volk soll wieder Sicherheit haben. Das Problem ist aber, wenn wir durch die Bibel schauen, sehen wir, dass es nie eingetreten ist. Es ist nie wirklich eingetreten, oder? Ich meine, gut, wir sehen, dass Israel zurück ins Land gekommen ist. Zumindest einige. Wir sehen, dass der Tempel wieder gebaut wurde. Sogar zweimal wieder gebaut worden ist. Wir sehen, dass die Mauern um Jerusalem aufgebaut werden. Aber Israel ist immer noch unter der Herrschaft anderer Länder. Gut, die Babylonier sind gegangen und dann kamen die Perser und die Perser sind gegangen und dann kamen die Griechen sind gegangen und dann kamen die Römer. Aber am Ende war Israel ständig unter der Herrschaft irgendeines anderen Landes, irgendeines anderen Königs, irgendeines anderen Kaisers. Und selbst als Jesus Christus kam, haben die Römer immer noch geherrscht. Und selbst als Jesus Christus wieder ging und in den Himmel aufgefahren ist, haben die Römer immer noch geherrscht. Jesus wurde sogar von den Römern gekreuzigt und umgebracht. Die Frage, die wir haben, ist, wo ist dieses Versprechen geblieben? Wo ist dieses Versprechen nach Frieden in Israel geblieben? Wo ist dieses Friedenreich, was kommen sollte? Wenn Christus doch der versprochene König ist, warum ist die Sicherheit und die Errettung, die damit versprochen ist, nicht gekommen? Die Bibel sagt uns, dass es ein größeres Problem zu lösen gibt, nämlich das Problem der Sünde. Als Adam und Eva die Frucht gegessen haben, ist die gesamte Schöpfung gefallen. Und alle, die von Adam und Eva abstammen, haben das Problem, dass sie Sünder sind. Und die ganze Erde leidet unter diesem Fall. Wenn Gott Israel Frieden geschenkt hätte, wenn sie zurück ins Land gekehrt wären und wenn sie dort einen neuen König gehabt hätten und dort gelebt hätten in Frieden, das nächste Problem wäre gewesen, dass sie wieder gesündigt hätten. Sie hätten genau das Gleiche wieder getan. Sie hätten sich neue Götter gesucht. Sie hätten nicht mehr das Wort Gottes getan. Sie wären wieder in ihren Wegen gewandelt. Und was wäre die Konsequenz gewesen? Gott hätte sie wieder bestrafen müssen. Und der Ganze hätte von vorne angefangen. Der ganze Kreislauf wäre nochmal begonnen. Bevor irgendjemand in Frieden leben kann, muss das Problem der Sünde gelöst werden. Und das ist am Ende die wahre Rettung Gottes. Das ist die wahre Rettung, die mit Christus gekommen ist. Weil wir Sünder sind und weil wir alle sündigen, müssen wir davon gerettet und erlöst werden. Davon müssen wir befreit werden. Wir alle tun nicht das, was wir tun sollten. Wir alle tun genau das Gegenteil von dem, was wir tun sollten. Und deshalb wird uns Gott immer wieder bestrafen müssen. Wir werden sterben. Und die Bibel sagt uns, der Tod ist die erste Strafe, die wir erleben werden. Oder eine der ersten Strafen, die aufgrund der Sünde auf uns gekommen ist. Und wegen unseren Sünden werden wir die ganze Zeit bestraft werden müssen nach dem Tod. Die Bibel spricht von dem zweiten Tod, dem ewigen, die ewigen Qualen der Hölle. Und dieses Leben wird dann nicht mehr aufhören. Es wird für immer sein. Aber die Bibel sagt uns, dass der König, der gekommen ist, Jesus Christus, die Rettung davon gebracht hat, die Erlösung davon gebracht hat. Seht, im Vers 6 heißt es, und das ist der Name, den man ihm geben wird, der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist unsere Gerechtigkeit. Der Herr selbst ist unsere Gerechtigkeit. Jesus hat das perfekte Leben ohne Sünde gelebt. Er hat kein einziges Gesetz gebrochen. Er hat keinen Fehler gemacht. Er hat nie ein falsches Wort gesagt oder nie einen falschen Gedanken gehabt. Das Evangelium sagt uns, wenn wir das glauben, dann gilt es uns. Wenn wir glauben, dass Christus das für uns getan hat, dann ist es unsere Gerechtigkeit, deine Gerechtigkeit. Wenn du glaubst, dass Jesus Christus das perfekte Leben für dich gelebt hat, stellvertretend, weil du es nicht schaffst, dann gehört diese Gerechtigkeit, dieses perfekte Leben dir. Das ist das Versprechen des Evangeliums. Dann wirst du vor Gott stehen und vor Gott kommen und du wirst vor ihm sein, als hättest du nie eine Sünde getan. Als hättest du nie einen falschen Gedanken gehabt, niemals deine Geschwister geärgert, als hättest du niemals die Worte deiner Eltern missachtet, als wärst du immer gehorsam gewesen. Das ist das Versprechen, was uns das Evangelium gibt. Und das ist die wahre Rettung, dass Jesus Christus uns die Gerechtigkeit gegeben hat, dass er unsere Sünden genommen hat und mit ans Kreuz genagelt hat und sie dort gesühnt hat, die Strafe getragen hat, die wir nicht erleiden können, die wir hätten auf ewig tragen müssen. Und im Austausch haben wir seine Gerechtigkeit bekommen, seine ewige Gerechtigkeit. So, lasst uns zum Schluss ein drittes Versprechen anschauen, was wir sehen. Wir haben Gottes König gesehen, wir haben Gottes Rettung gesehen und jetzt als drittes sehen wir Gottes Heimat. Denn Gott hat nicht nur Rettung versprochen, Gott hat ein Land versprochen, oder nicht? Und sie sollen wohnen in ihrem Land, heißt es am Ende von Vers 8. Das ist das endgültige Ziel, was uns hier gegeben wird. Der König wird kommen, er wird gerecht herrschen, er wird ein weiser König sein. Aber dieser König wird das Volk erretten und erlösen und sie werden in einem Land leben. Aber bevor Gott zu diesem Versprechen kommt, spricht er von der Vergangenheit. Er spricht von dem, was war. Darum siehe, es kommen die Tage, spricht der Herr, da wird man nicht mehr sagen, so wahr der Herr lebt, der die Kinder Israels aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat. Ich weiß nicht, was ihr sagen würdet, was das größte Highlight in der deutschen Geschichte war, aber wahrscheinlich in den letzten Jahrzehnten die Wiedervereinigung. Das Ereignis, womit niemand gerechnet hat. Das Ereignis, was die deutsche Landschaft und Geschichte komplett verändert hat. Die Erlösung, die Befreiung aus Ägypten war das größte Highlight, was jemals geschehen war in der Geschichte Israels bis zu diesem Zeitpunkt. Das Volk war versklavt. Die mussten schuften ohne Ende. Sie war unterdrückt. Sie haben in der Hitze Ägyptens Ziegel brennen müssen. Lehm sammeln, Stroh sammeln, Ziegel rausformen und dann auch noch in einen heißen Ofen schieben, damit sie gebrannt sind. Damit der Pharao seine Bauwerke produzieren konnte, seine Gräber und seine Statuen und was nicht alles. Sie wurden ausgepeitscht und geschlagen. Aber Gott hat sie erlöst. Gott hat sie befreit mit mächtigen Armen und ausgestreckter Hand. Er hat sie aus Ägypten geführt. Er hat sie durch Mose aus der Knechtschaft befreit. Und er hat sie geführt in das Land, was er ihnen versprochen hatte, nämlich Israel, Kanaan. Und sie sind dort angekommen. Gott hat den Pharao besiegt und hat sein Volk 40 Jahre lang in der Wüste überleben lassen. Und das ist ein Highlight in der Geschichte, was sein Volk eigentlich niemals vergessen sollte. Und immer wieder ist genau dieses Highlight, auf das das Alte Testament hinweist, immer wieder der Gott, der uns aus Ägypten geführt hat. Der Gott, der uns erlöst hat vor dem Pharao. Der Gott, der uns durch die Wüste geführt hat. Der Gott, der uns hinaufgeführt hat in das verheißene, versprochene Land. Und jetzt sagt uns Jeremia, aber es kommt die Zeit, da wird Israel nicht mehr davon reden. Da wird Israel nicht mehr dieses Highlight haben, sondern es heißt, so wahr der Herr lebt, der den Samen des Hauses Israel aus dem Land des Nordens heraufgeführt und wiedergebracht hat. Und aus allen Ländern, wohin ich sie versprengt habe. Das neue Highlight wird sein, dass Israel aus allen Ländern wieder zurückkommt. Aus allen Ländern geeinigt wird. Aus allen Ländern vereint wird. Sie werden alle zusammen sein. Sie werden alle in Frieden leben. Das Land des Nordens war natürlich Babylon und später die Perser, das Land, was über Israel eingefallen ist und dann die Israeliten weggezogen hat. Und mittlerweile wissen wir, dass wir Juden in der ganzen Welt finden. Und Gott verspricht, sie alle zu sammeln. Er verspricht, sein Volk zu sammeln. Und lass uns ehrlich sein, wenn wir das Israel, was wir jetzt haben, nehmen würden und alle Juden dort reinstecken würden, es wäre überbevölkert. Es wäre sehr überbevölkert. Wir müssen realistisch sein, dass dieses Versprechen, was Gott hier gegeben hat, nicht von dem Israel sprechen kann, was wir kennen. Nicht von dem Land sprechen kann, was wir kennen. Weil das ist nur ansatzweise das Land, was es sein kann. Es ist viel zu klein, es ist viel zu abgerodet und öde, als dass man da noch ein Volk neu ansiedeln könnte, wirklich. Und wenn wir in die Geschichte schauen, ist das Volk bis heute nicht gesammelt. Es verstreut sich noch mehr, es zieht durch die Welt, es zieht in alle möglichen Länder. Aber was uns die Bibel auch sagt über den König, der gekommen ist, dass er ein zweites Mal kommen wird. Er wird ein zweites Mal wiederkommen und das ist das Kommen, was wir erwarten. Das ist ein Grund, warum wir Advent feiern. Ja, Advent bedeutet Ankunft und Christus ist gekommen. Aber Christus kommt ein zweites Mal. Christus kommt ein zweites Mal in Herrlichkeit. Nicht als Kind, nicht alle Jahre wieder kommt das Christuskind, sondern irgendwann in der Zukunft wird Christus einmal wiederkommen. Nicht als Kind, als herrlicher Herrscher mit allen himmlischen Herren. Und er wird als der große König für Gerechtigkeit und Recht sorgen. Er wird sein Volk sammeln aus allen Ländern und er wird sie alle zusammenbringen und er wird sie in das neue Land bringen, die neue Erde, der neue Himmel, die neue Schöpfung wird aufgebaut und dort wird sein Volk gesammelt werden. Und sein Volk sind nicht mehr nur die Juden, nicht mehr nur Israel, das beschnitten ist, sondern alle, die an Jesus Christus glauben. Das ist das Volk, was uns im Neuen Testament vorgestellt wird. Das Volk, das erlöst ist durch das Evangelium, das erlöst ist durch das, was Christus getan hat. Im letzten Buch der Bibel heißt es, dass vor dem Thron Gottes Menschen stehen aus allen Völkern, aus allen Nationen, aus allen Ländern, aus allen Sprachen, aus allen Dialekten. Und sie werden Gott loben und preisen. Und die Zahl dieser Menschen ist unzählbar, sagt uns das Wort Gottes. Eine unzählbare Schar wird gesammelt werden von Gott, von Christus selbst, und sie werden ihn anbeten. Und das ist das eigentliche Land, auf das wir warten. Das ist die eigentliche Hoffnung, die wir haben, dass wir von Christus gesammelt werden in dieses neue Land, in diese neue Herrlichkeit. Was wunderbar ist, es ist nicht mehr das Problem der Sünde vorhanden. Weil uns die Bibel sagt, es wird keine Sünde mehr geben, es wird kein Leid mehr geben, es wird keine Schmerzen mehr geben, es wird keine einzige Träne mehr geflossen. Zumindest keine Träne aufgrund von Schmerzen oder Leid. Freudentränen vielleicht. Höchstwahrscheinlich Freudentränen ohne Ende, aber am Ende ist dieses Land ein viel herrlicheres Land, in dem wir sein werden. Ein Land, in dem wir alle erlöst sind, die wir an Christus glauben. Gott verspricht einen König, eine Rettung, ein Land, eine Heimat für all die, die an diesen König glauben. Für all die, die die Erlösung in Christus haben. Und er verspricht dir, wenn du darauf vertraust, dass Christus in diese Welt gekommen ist und für dich das gerechte Leben gelebt hat und für dich am Kreuz deine Sünden getragen hat, dass du dabei sein wirst, dass du zu diesem Volk gehören wirst, was Christus eines Tages sammeln wird. Alle Lebenden und Toten, er wird sie sammeln und er wird sie in seine Herrlichkeit bringen. Wenn du das glaubst und darauf vertraust, dann wird Christus dein König sein. Und dieser König wird dich retten auf Ewigkeit. Lasst uns beten.